Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Jürgen, warum bist du Feuer und Flamme für Dänemark?
Weil Dänemark für mich ein extrem romantisches Land ist, sehr heile Welt in vielen Bereichen und einfach eine tolle Kombination aus sanfter Natur und Meer.
Hallo und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme, dem neuen Reisepodcast von Kneißl Touristik. Wir sind angekommen bei Episode 3 und auch heute nehmen wir euch wieder mit auf eine ganz konkrete Reise. Diesmal geht es in ein Land, in dem die Menschen angeblich besonders glücklich sind. Heute geht's nach Dänemark. Eine schöne, große Rundreise zwischen Kultur und Wikingern in einer wunderschönen Dünenlandschaft. Mein Name ist Robert Seeger. Ich bin euer Host und nehme euch mit auf die Reisen, aber nicht alleine, sondern ich brauche natürlich einen erfahrenen Reiseleiter an meiner Seite, einen richtigen Dänemark-Spezialisten. Und ich freue mich, dass bei uns im Feuer und Flamme Podcast-Studio heute der Jürgen Flick zu Gast ist, ein Historiker, ein Skandinavist und ein ganz erfahrener Reiseleiter bei Kneißl Touristik. Jürgen, herzlich willkommen. Wie oft warst du denn eigentlich schon in Dänemark?
Mindestens 25 Mal.
Warum zieht es dich immer wieder dorthin?
Weil Dänemark einfach ein Land ist, das auf deiner Seite wahnsinnig viel bietet. Ja, es gibt viel zu entdecken, es gibt viel auch immer wieder neu zu erleben. Aber gleichzeitig ist es nicht touristisch überlaufen. Es ist immer noch alles in einem sehr menschlichen Maßstab.
Kann das alles bestätigen. War auch schon einige Male in Dänemark, hat mir immer extrem gut gefallen. Ist auch interessanterweise ein Land, das man so aus Österreich gar nicht so auf der Reiselandkarte hat. Das ist eher sozusagen etwas, was gilt bei uns fast schon als exotisch. Wir nehmen euch heute mit auf eine ganz konkrete 8-tägige Dänemark-Rundreise, die Städte, Landschaften und historische Schlüsselorte verbindet. Jürgen, vielleicht können wir das Ganze mal ein bisschen geografisch einordnen. Wir laden euch auch die Karte der Reiseroute wieder auf Instagram, auf Facebook, bei Kneißl Touristik hoch, damit ihr auch mit dem Finger über die Landkarte uns nachreisen könnt. Jürgen, wo starten wir und wo führt uns die Reise dann hin?
Wir beginnen in Kopenhagen, bleiben auch einige Tage natürlich in der Umgebung von Kopenhagen und dann machen wir Inselhüpfen nach Fünen, dann nach Jütland, nach Nordjütland und dann schließen wir den Bogen, indem wir ganz Jütland durchfahren und von Hamburg wieder zurückfliegen. Also wir machen keine doppelten Wege.
Wunderbar, danke sehr und wir hören uns jetzt wieder an. Eingelesen kennt ihr auch schon von unserem Helmut Bucher. Wie hört sich denn die Reise im Katalog an?
Dänemark, Rundreise. Dünen und sanft geschwungene Landschaften, liebliche Fachwerk-Kleinstädte, Renaissance-Schlösser und romanische Dorfkirchen. So könnte man das Königreich mit der großen Vergangenheit zwischen Ost- und Nordsee beschreiben. Höhepunkte sind sicherlich die eindrucksvollen Dünen und Meereslandschaften rund ums Kane, die schöne Andersenstadt Ånsee, die Schlösser Esko und Kronberg, die Wikinger- und Domstadt Roskilde und natürlich das immer sehenswerte Kopenhagen.
In dem immer sehenswerten Kopenhagen beginnt die Reise, du hast es schon gesagt, dort startet es. Was macht Kopenhagen so besonders?
Besonders in Kopenhagen ist die traditionsreichste Hauptstadt in Skandinavien. Im Vergleich dazu ist Stockholm ein Burgkömmling. Und hat ein ähnliches Schicksal eigentlich wie Wien gehabt. Ja. War früher Zentrum des Reiches. Das hat sie heute natürlich auch noch, politisch und wirtschaftlich. Aber ist durch die Landverlust in den Rand des Landes gedrängt worden. So wie Wien. Ja. Und so ist es ein Wasserkopf am Rande des Landes. Nicht mehr beliebt bei den anderen Dänen, aber einfach zehrt von seiner reichen Vergangenheit, seiner kulturellen Vielfalt und natürlich auch von der Lage am Meer.
Es ist ja tatsächlich wirklich am Rande, ja, noch viel mehr am Rande, als es Wien ist, am Öresund und von der großen, dann kommt es heute schon die große Brücke auf die andere Seite hinüber nach Schweden. Was sind denn so die Highlights, die man unbedingt gesehen haben muss in Kopenhagen? Und was sind vielleicht auch Dinge, die man so mitnehmen könnte, an die man vielleicht gar nicht so denkt?
Die allgemeinen Höhepunkte, die jeder mal gesehen haben will, sind natürlich der Bereich rund um die kleine Meerjungfrau, runter bis Schloss Emelienborg. Natürlich auch das Gebiet rund um die Fußgängerzone, den Strö und natürlich auch die Königsschlösser allgemein. Ja. Was ich persönlich aber in Kopenhagen am meisten schätze, ist eigentlich der verbliebene Altstadtbereich gegenüber von Schloss Christiansborg. Das ist die eigentliche Keimzelle von Kopenhagen. Dort gibt es die netten kleinen Gassen. Da kann man noch ein bisschen Fachwerk, da hat man die kleineren Geschäfte, die Boutiquen. Nicht unbedingt das Mondäne, was man kennt vom Kongens Nytorv, vom Nyhavn, der wahrscheinlich bekanntesten Fotostrecke Kopenhagens. Sondern dort ist es noch viel idyllischer, intimer und irgendwie auch echter.
Ich brauche einen ganz speziellen Kopenhagen-Tipp noch. Immer wenn ich in Kopenhagen bin, fahre ich ein bisschen raus in das Museum Louisiana, ein unglaublich tolles Museum für moderne Kunst und auch mit einer super preiswerten Kantine dort. Siehst du über den Öresund, kannst auch ein bisschen günstiger für dänische Verhältnisse essen. Wir bleiben, glaube ich, 2 Tage dann in Kopenhagen. Das sollte man schon sozusagen dort auch bleiben. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und dann geht's weiter. Und ich glaube, wir hören hier wieder einmal kurz in den Katalog rein, wo uns der 2. Tag jetzt hinführt.
3. Tag. Kopenhagen, Helsingør, Ringsted, Ansee. Fahrt nach Helsingør und Führung durch das grandiose Hamlet-Renaissance-Schloss Kronborg. Danach Spaziergang durch die wertvolle Altstadt, wo unter anderem das Karmeliterkloster mit der sehr schönen Marienkirche beeindruckt. Anschließend kommen wir nach Ringsted, dessen romanische Kirche St. Bent nicht nur zu den herausragendsten kulturellen Sehenswürdigkeiten Nordeuropas zählt, sondern auch die zweitwichtigste Grablege der dänischen Herrscher darstellt. Über die große Beltbrücke erreichen wir Fünen und seine Hauptstadt Ansee.
Wir waren 2 Tage in Kopenhagen und jetzt hören wir uns einmal an, wie der 3. Tag jetzt klingt, wenn wir weiterfahren. 3. Tag führt uns ja wieder zu einigen ganz großen Highlights auf der Reise. Wenn du jetzt an diesen 3. Tag so denkst, was ist das, was den Menschen dann, die du mitnimmst auf diese Reise, am meisten beeindruckt? Ist es Kronborg, ist es Ringsted?
Ich denke, es sind 2 Punkte, die vor allem beeindrucken. Das eine ist nämlich Helsingør als Ganzes, vor allem natürlich mit Kronborg und seinem Hamlet-Kontext, der natürlich fiktiv ist, aber trotzdem irgendwo wirkt. Und das andere ist sicherlich die Fahrt über die große Beltbrücke. Ja, das ist für viele Leute ein Highlight. Das ist ein klassischer Fall, dass das immer rechtzeitig gesagt wird, zücken Sie Ihre Kamera. Manche fanatische Fotografen kommen dann noch vor, ja, und wollen unbedingt durch die Windschutzscheibe filmen oder fotografieren. Aber da erlebt man wirklich, wie Meer und Land in Dänemark zusammengehören.
Ja, diese Fahrten übers weite Land oder übers Meer an die Brücken, das ist auch beeindruckend. Auch da bin ich schon selber gefahren, weil wir kommen ja dann in eine wunderbar romantische Stadt, die Geburtsstadt Hans Christian Andersen, eines der ganz großen Märchenautoren, den wir auch noch namentlich richtig gut kennen. Auf Deutsch sagen wir Odense. Wie sagt man auf Dänisch richtig?
Onse.
Auch wirklich sagt man Onse. Und dort verbringen wir dann den 4. Tag, auch da hören wir mal wieder kurz rein, wie sich das anhört, was wir hier so erleben.
4. Tag, Insel Fünen, Ansee, Esko, Jütland, Jelling, Herning. Die Insel Fünen ist berühmt für ihre zahlreichen Herrensitze aus der Renaissance. Den bekanntesten, das grandiose Schloss Esko, auf einem Wald von Eichenstämmen inmitten eines Teiches erbaut, besuchen wir am Vormittag. Ansee, die Hauptstadt der Insel, ist die vielleicht attraktivste Großstadt Dänemarks und steht immer noch im Zeichen Hans Christian Andersens. Im Rahmen eines ausgedehnten Rundganges gehen wir zum Dom und durch das liebevoll bewahrte Viertel, in dem Andersen aufwuchs. Am Nachmittag geht es über die kleine Beltbrücke weiter auf die Halbinsel Jütland. Hier begeben wir uns auf die Spuren der Wikinger. Im UNESCO-Welterbe Jelling sehen wir die Königsgrabhügel und Dänemarks berühmteste Runensteine. Dazu besuchen wir das hervorragende, interaktiv gestaltete Museum. Am späten Nachmittag Weiterfahrt nach Herning.
An diesem Tag sind ja 2 Dinge, die mich beide total begeistern, auch persönlich. Die große Märchenwelt, du hast Hans Christian Andersen und dann bist du bei den Wikingern, das ist auch so ein bisschen ein Steckenpferd. Seit ich als kleines Kind gesehen habe, den berühmten Film Die Wikinger mit dem Burt Lancaster, das hat mich damals so stark geprägt, großer Wikinger-Fan seit damals. Wenn du so durch Onsee oder Odense wanderst, auf diesen Spuren des großen Märchenerzählers, gibt es da so einen Ort, wo du sagst, das ist ein bisschen mein Lieblingsort, an den kehre ich immer wieder zurück?
Ich mache immer recht ausführliche Führungen auf den Spuren von Hans Christian Andersen und ich führe immer durch Punkte, die mit seinem Leben und seiner Familie in Verbindung waren. Der Waschplatz, wo seine Mutter gearbeitet hat, die Armenschule, die er besucht hat. Aber am liebsten mag ich eigentlich eine Straße, die sogenannte Overgather, also die Oberstraße. Dort gibt's wunderschöne Fachwerkhäuser und da gibt's ein Haus, das ist ein so richtiges, verwunschenes Rumpelfachwerkhaus mit ganz schiefen Bohlen und Strebungen. Und da gibt's einen Kramerladen drinnen, wie anno dazumal, und das schaut unfassbar heimelig aus.
Einen, wo man heute noch einkaufen kann?
Ja, kann man heute noch einkaufen, ja.
Erzählst du dazwischen auch ein Märchen von Hans Christian Andersen?
Nicht wirklich. Ich erzähle viel über seine Biografie, die war ja doch sehr, sehr interessant. Ein Mann, der wie so viele Literaten doch ein bisschen psychische Eigenheiten hatte. Aber natürlich, die Märchen spiegeln auch sein Leben wider.
Dann geht's weiter, auch in eine, ich würde jetzt sagen, märchenhafte Welt, in eine wilde Welt, die der Wikinger. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Erbe der Wikinger hier in Dänemark? Ist das sehr präsent für die Leute heute auch in der Geschichte von Dänemark?
Es ist sehr präsent, weil die Wikingerzeit war die Zeit, wo sich Dänemark quasi herausgebildet hat. Dänemark entsteht in der Wikingerzeit und die frühen Wikingerkönige waren natürlich expansiv erfolgreiche Könige, die auch über England geherrscht haben, über andere Teile des Nordseeraums. Und darauf sind die Dänen durchaus stolz. Und das zeigen sie auch.
Ich glaube, da besucht man auch ein sehr tolles Museum, oder es ist ein Wikinger-Museum, das man dort besucht. Ja. Beeindruckt es die Leute? Also es gibt große Wikinger-Begeisterung auch unter deinen Gästen?
Es gibt manche Leute, die wirklich hauptsächlich aufgrund der Wikinger nach Dänemark fahren und denen versuche ich auch so viel wie möglich zu bieten natürlich. Wir schauen sich auch andere Städte an, Wikinger-Schiffe zum Beispiel. Aber das Besondere im Museum ist, dass es auch Museumsmuffel gut gefällt, weil es ihm so modern ist, so interaktiv und wirklich einen schönen Einblick gibt in das Phänomen Jelling.
Wenn ich an die Wikinger denke, denke ich auch immer an so große Festmale und wo man so zumindest in den Comics mit den Schädelgefäßen anstoßt und ordentlich was isst. Jetzt sind wir schon einige Tage in Dänemark unterwegs. Was sollte man denn in Dänemark auf jeden Fall essen? Bin immer sehr kulinarisch interessiert. Das Thema Essen zieht sich so ein bisschen hier durch den Podcast wie so ein roter Faden. Gibt es so spezielle Spezialitäten oder Dinge, die man unbedingt ausprobieren sollte in Dänemark?
Man sollte in Dänemark auch wirklich dänisch essen gehen. Mhm. Denn die Dänen sind wahnsinnig stolz auf ihre eigene kulinarische Tradition und haben die sehr modern entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Dänemark ist mittlerweile ein Gourmet-Reiseziel. Ja. Es kommen Leute aus Übersee nach Dänemark nur aufgrund von gewissen Restaurantbesuchen. Was mich persönlich aber, und ich bin ein ganz Süßer, am meisten anspricht, ist alles, was mit Rum zu tun hat. Ja. Dänemark war natürlich durch seine koloniale Vergangenheit lange Zeit ein wichtiger Rum. Produzent, vor allem Kopenhagen und Flensburg. Und das merkt man dann in den Süßigkeiten. Sei es Rumkuchen, sei es Rumkekse. Es ist großartig.
Gibt es irgendein ein Restaurant, ein Café, wo du sagst, in das gehe ich immer wieder gern, dort kaufe ich am liebsten meine Süßigkeiten?
Wenn man in Aarhus ist und das dortige Freilichtmuseum, den Gamleby, besucht, gibt es ja auch historische Läden. Und da gibt es auch eine historische Bäckerei. Und auf jeden Besuch kaufe ich mir dort meine Süßigkeiten ein.
Großartig. Jetzt sind wir gestärkt, wir reisen weiter. Jetzt geht's, glaube ich, am fünften Tag geht's nach Jütland. Und ich glaube, einmal quer durch, beschreib doch mal so die Landschaft. Weil Jütland hat schon etwas an einen ganz besonderen Flair, finde ich. Und vor allem dann ganz oben im Norden von Jütland. Was erwartet uns denn dort?
Jütland zeigt sehr, sehr schön, wie sich das Ganze nach Norden hin verändert. Der Süden ist ja doch sehr ähnlich wie die norddeutsche Seite. Aber je weiter nach Norden kommst, desto stärker wird es von Dünen geprägt. Es wird rauer. Die Förden auf Dänisch Fjorde, aber sind es Fjorden, prägen das Land immer stärker und vor allem der Limfjord natürlich, der das Ganze nach Norden auch trennt. Und ich persönlich mag einfach diese Mischung aus ein bisschen rauerem, schon fast skandinavischem Flair, mit sehr viel Wasser, Wind gehört dazu, auch immer ein Sturm. Das gibt ein bisschen mehr Sensuelles her vielleicht aus der Süden.
Dann kommt man ja bis ganz in den Norden, oder? Nach, wir würden heute sagen nach Skagen, heißt aber
Skane.
Dort treffen ja zwei Meere aufeinander.
Genau, Ost- und Nordsee treffen dort in Grenen an dieser Landspitze aufeinander. Und das ist für viele Besucher was ganz Besonderes. Nicht nur, weil es eine geografische Richtmarke ist, sondern weil du richtig siehst, wie die beiden Meere zueinander kommen und dort einen Punkt bilden, wo man manchmal sogar mit beiden Beinen im unterschiedlichen Meer stehen kann.
Und ich kann das auch bestätigen, auch dort war ich schon und man sieht tatsächlich, wie die Meere genau an dieser Spitze so in den Wellen zusammenstoßen. Manchmal sieht man dort, glaube ich, sind es Robben, die dort auch manchmal dort am Strand herumliegen. Also eine wirklich tolle Landschaft. Ich mag die Dünen wahnsinnig gerne, auch von Jütland, diese unendliche Weite. Ich finde ja sogar, dass du was strandmäßig, ich meine, klar, du hast auch anderswo wunderschöne Strände, aber wenn du sagst, ich möchte halt richtig lange, weite, tiefe Strände haben, dann bist du halt dort genau richtig. Das ist schon sehr beeindruckend. Dann geht ja die Reise wieder ein bisschen Richtung Süden. Wir kommen nach, glaube ich, nach Aarhus und nach Aalborg, oder ist das korrekt?
Aalborg und Aarhus.
Ja, genau. Ja. Nimm uns da mal mit, was wir da noch so erleben können. Du hast eines, das du hast schon angesprochen, das Freilichtmuseum. Es gibt ja, glaube ich, auch ein ganz tolles Kunstmuseum in Aarhus mit diesen, das ist, glaube ich, in meiner Erinnerung völlig aus Glas, sehr durchsichtig gebaut. Aber vielleicht täuscht mich da auch meine Erinnerung.
Das täuscht nicht ganz. Wir kommen jetzt erst nach Aalborg. Ja. Aalborg ist ja die klassische Nordmetropole Dänemarks, ist aber berundet worden von Aarhus. Aarhus ist die Nummer 2 Dänemarks und als solches das übliche Phänomen, das man hat, die Nummer 2 will sich immer an der Nummer 1 reiben. Und Aarhus ist eine sehr stark gewachsene Stadt, schöne Altstadtkern, aber vor allem auch sehr modern. Die Hafenanlagen sind sehr eindrucksvoll. Und dazu gehört eben auch das Museum Aarhus, wo oben auf dem Dach ein isländischer Künstler diese Regenbogeninstallation gemacht hat, genau, wo man dann rundherum gehen kann in allen möglichen Farben. Und das ist für viele Kunden durchaus auch ein Highlight. Wir machen es meistens so, dass wir dann am Abend noch ein bisschen Zeit geben. Das Hotel ist ganz nahe dort, hat bis 21 Uhr offen und für die Interessierten ist es möglich, dann noch auf das Museum raufzugehen.
Ich glaube, es sind ja auch Städte mit einer ganz starken, ich wechsle jetzt ganz schnell das Thema, mit einer ganz starken Biertradition, verbinde auch mit viel Bier dort. Ist das auch so? Kommt man was trinkt man in Dänemark?
Ja, Dänemark ist nicht ein Bierland, obwohl mittlerweile auch Wein angebaut wird. Das ist mittlerweile möglich, ja. Und natürlich auch Aquavit. Das gehört nach Jütland, Aquavit, dieser Gewürzschnaps, wenn man so will, gehört auch dazu. Aber um das vielleicht noch ein bisschen zu vertiefen, das Faszinierende an Dänemark ist, du kannst eben alles haben direkt nebeneinander. Ja. Dänemark ist noch sehr bodenständig. Ja. Der Würstelstand gehört dazu zu Dänemark, das Fassbier, aber eben auch die Haute Cuisine und dann auch natürlich wesentlich teure Getränke.
Genau, genauso habe ich das auch erlebt. Du kannst, wie du sagst, in Kopenhagen kannst du in ein paar der besten Restaurants der Welt gehen, ins Norma und so. Und du hast aber andererseits auch in Jütland irgendwo an der Küste, kannst zum Fischhafen gehen, da gibt es eine kleine Kantine und kriegst für, nicht für ganz wenig Geld, aber für einen ordentlichen Preis dann wirklich schöne Fischplatten und alles. Also da hast du wirklich alles. Du hast das offene Bier, wie du sagst, in allen Varianten. Du hast den Aquavit und wenn er dann gibt es ja die über den Atlantik geschippert werden und einmal rund um die Welt gekarrt werden und die dann einen ganz eigenen Geschmack auch bekommen. Wie endet diese Reise? Wo geht's nachher dann noch hin und wo kommen wir dann auch wieder zu einem Ende?
Wir kommen dann am Schluss nach Südjütland. Mhm. Da kommen wir zuerst in die wunderschöne Stadt Ribe, eine der besterhaltenen Städte in der Region und ein Fachwerkparadies. Ja. Und dann kommen wir in eine Region, die heute eben noch sehr, sehr stark von diesem deutsch-dänischen Miteinander und Gegensatz geprägt ist, wo es wunderschöne Dörfer auch gibt. Wir fahren vor allem nach Mølletønder, das ist eine Bilderbuch. Siedlung ist, mit einem wunderschönen Schloss auch. Und dann eben, um doppelte Wege zu vermeiden, geht es zurück nach Hamburg, was sich dann anbietet, wo manche Leute auch verlängern zum Beispiel.
Na klar,
ja. Wir fahren allerdings direkt zum Flughafen und ab nach Wien.
Aber man könnte dort natürlich man noch ein bisschen, genau. bisschen an der Hansestadt verlängern. Wenn du jetzt an all die vielen Momente in Dänemark zurückdenkst, ist da irgendetwas so in Erinnerung geblieben, eine Begegnung, ein Erlebnis, wo du sagst, das drückt dieses dänische Lebensgefühl so ganz besonders aus, das du nie vergessen wirst.
Zum dänischen Lebensgefühl gehört auch das dänische Wetter, das sehr wechselhaft ist.
Richtig, ja.
Einer meiner Lieblingsorte ist der berühmte Leuchtturm von Rubiaknude an der Nordspitze von Jütland, wo diese riesigen Dünenmassen sich wie die Sahara aufhäufen. Und ich kann mich erinnern, ich bin mit einer Gruppe hingekommen und es hat geregnet und die Stimmung war schon leicht angeknackst. Und ich habe ein bisschen gewartet im Bus, weil ich gewusst habe, es kann sich unglaublich schnell ändern, ja, durch diese ständige Windlage. Und habe es dann riskiert, dass ich mit den Leuten, sobald es ein bisschen trocken war, rausgegangen bin. Und genau als wir dann zum Flora-Leuchtturm kommen, klart es auf und plötzlich ist strahlender Blauhimmel über uns. Die Nordsee liegt vor uns und fantastische Fotomotive bieten sich da.
Wie wir bei diesem Leuchtturm waren, war ein so unglaublicher Sturm. Du bist dort in einem Sandsturm, aber dann kommst du dort oben hin zu dem Leuchtturm und auch bei uns hat es dann, nicht der Wind hat nicht ganz aufgehört, weil es war ein strahlend schöner Tag, es war sonnig, ja, aber es hat halt ein unglaublicher Wind geweht und dann siehst du aber dort raus und plötzlich wird es ein bisschen weniger, das ist ganz unglaublich. Ja. Also das ist schon auch eine so magische Landschaft, die man dort erlebt. Die Dänen gelten ja nicht nur selbst definiert, sondern auch, glaube ich, in vielen Studien und in vielen Büchern beschrieben, als ein ganz glückliches Volk. Was glaubst du, Jürgen, was ist denn so, warum sind die Dänen so glücklich? Merkt man das, wenn man dort auf der Reise ist? Was macht die Dänen denn glücklich?
Ich denke, es ist eine Kombination aus Wohlstand, natürlich, das ist nicht abzuleugnen, aber eben auch die Liebe zum Genuss. Dänen lieben es zu essen, sie lieben gesellschaftliche Ereignisse und sie lieben vor allem auch qualitativ gut zu speisen, zu trinken. Ja, und sie geben auch viel Geld dafür aus. Es ist nicht ganz billig, aber die Qualität des Essens ist natürlich in der Regel sehr, sehr hoch und das lieben sie.
Lieber Jürgen, ich sehe, du hast mir auch einen ganzen Stapel an Bildern mitgebracht, damit zumindest ich jetzt hier auch Dänemark noch bildlich vor mir sehe. Für euch laden wir diese Bilder natürlich hoch auf Instagram und auf Facebook und auf der Webseite. Bei der Reise findet ihr sie natürlich auch. Was hast du mir denn heute mitgebracht an schönen Bildern?
Es sind zwei Sachen, die ganz typisch für Dänemark sind. Das eine ist Schloss Rosenborg. Das ist eines der vier Königsschlösser in Kopenhagen. Und das am besten haltende und auch das sehenswerteste. Denn das hat zwei ganz besondere Charakteristiken. Das erste ist, es war das Sommerschloss von Christian IV. Und Christian IV. War der dänische Sonnenkönig. Das war die schillerndste Figur in der dänischen Geschichte. Über den gibt es sehr, sehr viel zu erzählen, was ich auf der Reise dann natürlich auch mache. Und da drinnen sieht man nicht nur noch Originalinterieur, sondern auch die Sammlung der dänischen Kronjuwelen. Und die sind sehr, sehr eindrucksvoll.
Ja, wir laden euch das Bild, wie gesagt, auch hoch. Man sieht es hier stehen, auch in einem wunderschönen Garten drinnen. Schaut von außen gar nicht so eindrucksvoll jetzt aus, aber man kann sich schon im Inneren vorstellen, wie die Kronjuwelen hier leuchten. Hier das Schloss im wunderschönen blauen Himmel fotografiert. Und dann haben wir noch ein Bild hier.
Das ist ein Bild, das zeigt den Dom in Roskilde vom ehemaligen Bischofspalast aus. Und Roskilde ist ein UNESCO-Welterbe, das es historisch natürlich in sich hat. Wir bleiben in Roskilde relativ lange. Wir schauen uns sowohl die Wikingerschiffe dort an, im wunderschönen Hafen unten, auch ein so ein kleiner Lieblingsort von mir, als auch die Kathedrale, die halt seit etwa 500 Jahren jeden dänischen Herrscher aufgenommen hat. Dort, wo unter anderem aber auch die große Königin Margrethe I. begraben ist und wo auch die aktuelle Königin Margrethe II. Bereits ihre eigene Kapelle reserviert hat.
Ja, wir sehen hier auf dem Bild See, im Vordergrund ein paar strahlend gelbe Gebäude, im Hintergrund ragt die Kathedrale hoch, im typischen nordischen Backstein-Stil gehalten. Roskilde ist ja auch ein Sehnsuchtsort vieler Menschen, aus dem nicht nur die Wikinger, hast auch ein ganz tolles Festival jedes Jahr, wo du jung und alt heute begeistern kannst. Ja, die Bilder haben wir für euch vorbereitet. Danke, dass du uns auch die Bilder mitgebracht hast und wir setzen unsere Reise jetzt fort. Da sind wir eh schon bei den Abschlussfragen unseres Podcasts, so ein bisschen praktische Fragen auch. Also man sollte nach Dänemark schon auch ein bisschen Geld mitnehmen, dass man auch an diesem Genuss der Dänen teilhaben will. Wie würdest du das Preisniveau einschätzen? Ich meine, mittlerweile muss man sagen, wir nehmen auf in Wien. Wien ist jetzt auch nicht mehr gerade die allergünstigste Stadt. Wie schätzt du so Dänemark ein vom Preisniveau? Ist das noch immer noch viel teurer als in Österreich oder gleicht sich das auch langsam an?
wenn man nicht genau weiß, wohin man gehen soll, kann man schon sehr viel Geld loswerden. Man muss aber auch eines sagen, wie in ganz Skandinavien sind die Preise in den Supermärkten vergleichsweise niedrig. Ja. Nicht günstig, aber wenn man das vergleicht mit den Restaurants, kommt man dort eigentlich noch recht gut durch. Und ich persönlich gebe es zu, an manchen Tagen bin ich Selbstversorger und ich liebe es, in einen Supermarkt zu gehen. Dann gibt es die Heringe in Senfsoße oder in Currysoße, frisches Brot dazu und das ist für mich auch ein Luxus.
Oh ja, unbedingt. Wie es immer etwas ganz was Schönes und Spannendes ist, in anderen Ländern in den Supermarkt zu gehen. Weil auch in einer globalisierten Welt gibt es in anderen Ländern doch andere Dinge im Supermarkt. Und du hast es gesagt, in den skandinavischen Ländern sind die Preise im Supermarkt vor allem für gesunde Sachen relativ günstig. Die ungesünderen Sachen sind ein bisschen teurer, wie der Alkohol, den du dann zum Teil gar nicht im Supermarkt mehr bekommst und so. Aber Fisch und so ist schon immer relativ günstig. Was sollte man denn unbedingt einpacken auf diese Dänemark-Reise? Was empfiehlst du denn den Leuten, dass sie auf jeden Fall mitnehmen sollen?
Windschutz, Regenschutz und Schuhe, mit denen sie auch auf Sand gehen können.
Ja, weil man geht viel natürlich.
Genau.
Man geht viel auf Sand. Genug Speicherplatz. Ich glaube, man kommt an sehr vielen Spots vorbei, wo man die Kamera zückt. Du hast schon erzählt, im Bus drängen die Leute nach vorne, um die besten Fotospots zu haben. Für wen ist die Reise? Für wen ist sie auch nicht? Muss man körperlich fit sein für Dänemark?
Sie hat keine besonderen körperlichen Anforderungen. Ich finde, die Reise ist schön ausgewogen. Mhm. Sie ist kulturell auf jeden Fall sehr interessant. Das wird natürlich bei uns nie vernachlässigt. Aber sie bietet natürlich auch diese Naturerlebnisse. Und die für Österreich interessant sind, weil Berge haben wir selber. Aber ja, das, was genau Dänemark bietet, haben wir eben nicht. Ja, diese wunderbaren Meereslandschaften. Und das ergänzt sich, glaube ich, sehr gut. Und ich versuche auch Punkte einzubauen im Landesinneren, die durchaus eine gewisse Exotik haben. Ja, denn es gibt ja durch diese vielen Küstenbereiche, Inlandsfjorde und so weiter, auch Steilküsten im Inneren, die oft sehr, sehr rau sind und ganz tolle Erlebnisse bieten.
Was wäre so ein Ort? Kannst du da einen Ort vielleicht noch herausgreifen?
Auf der Insel Mors zum Beispiel gibt es Hanklit. Das ist ein sogenanntes Mola Cliff. Das ist eine Steilküste mit einem ganz besonderen geologischen Hintergrund. Und dort entlang zu gehen, ja, sehr viele Muscheln liegen dort auch und man kann auch Fossilien finden. Und dann Wind peitscht das Meer auf deiner Seite ran, auf der anderen Seite geht die Steilküste hoch. Das ist einfach intensives Erlebnis.
Ich glaube, mit viel schöneren Worten könnte man unsere Reise in Dänemark gar nicht abschließen, als mit dieser sehr lebendigen Beschreibung der durchaus rauen Landschaft, dieses dänischen Lebensgefühls auch, was sie noch an die Wikinger erinnert, aber auch viel Genuss. Auch die Wikinger verbinde ich so ein bisschen mit Genuss, auch wenn im raueren Bereich. Lieber Jürgen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcaststudio von Feuer und Flamme warst und uns mitgenommen hast nach Dänemark, eine Destination, die gerade für Österreicher, du hast es gesagt, ganz spannend ist, weil sie so ein toller Kontrast ist zu der wunderbaren Bergwelt, die wir in diesem Land auch haben. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, bitte schickt uns ein E-Mail oder schreibt uns auf Facebook, auf Instagram. Wir packen euch wieder in die Shownotes alle Links rein, auch natürlich die Links zur Reise. Dann könnt ihr auch mit dem Jürgen unterwegs sein und den live den Geschichten lauschen. Schreibt uns auch, wenn ihr euch besondere Reisen wünscht oder andere Tipps, mehr Informationen zu manchen Dingen oder weniger. Das war sie auch schon, die mittlerweile schon dritte Episode von Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Vielen Dank fürs Zuhören, gute Reise und auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.